drinking in the park, skin dipping in the dark. And we took the many shots, think we kissed, but I forgot. Hätten Sie es gedacht? Hätten Sie es erkannt? Hallo?
Was mit GEMA?
Hallo, Sie, Liebe. Hallo, ihr Lieben.
Guck mal hier.
Willkommen bei einer neuen Folge. Ja, mach mal.
Kennst du Spaß mit Flaggen?
Ich schieb mir mal eine Ladung Müsli.
Kennst du Spaß mit Flaggen?
Mhm.
Spaß mit Mikrofonen gerade.
Das war ekelhaft.
Entschuldigung. Mario. Schön, dass du da bist.
Bin noch gar nicht da, ist ja noch.
Ist mir scheißegal. So, zack, hallo.
Ich bin
aufgeregt heute.
Warte, ich mach noch mein Bier auf. Ja, Schraubverschluss.
Sternburg Export.
Aus der PET-Flasche von ihrem Getränkehändler des Vertrauens.
Ihr müsst wissen, es ist der 31. Halloween. Geld ist knapp bei Mayo.
Es ist nur noch eine Stunde der 31. Am Ende des Geldes ist immer so viel Monat übrig.
Wie spät ist denn das schon wieder wirklich?
Oh. Willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge, Basti.
Die Business Bulletin.
Basti und Mayo.
Ja, hey, hallihallo.
Die Business Bulletin. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, heute gerne. Ohne mich geht's
heute
auch nicht.
Ja, ist auch richtig geil. Ich meine eigentlich den Zuhörer, aber ja, auch cool, dass du da bist.
Ach, das ging ja nicht um mich.
Freue mich, ja, schön, dass du da bist.
Tschüss.
Nein, ernsthaft, tschüss. Es geht heute, wir machen so einen
kleinen... Wir waren unterwegs.
Genau, wir machen so einen kleinen Diskurs. Basti und ich hatten Wandertag, jeder für sich tatsächlich.
Ja.
Basti war auf einem Event, ich war auf einem Event und wir wollen dir gerne davon erzählen. Und wenn,
du jetzt denkst,
interessiert mich nicht, ich mach jetzt aus.
Finger, na, dann mach doch aus.
Finger weg. Nee.
Hallo?
Finger weg.
Oh.
Wir können hier Leute entfolgen und für die Zukunft an der Teilnahme vom Podcast ausschließen. Also nimm deine Griffel von dem Radio,
schlau.
Handy, sonst was weg.
Das ist schlau.
Und hör hier zu. Hör mir zu.
Warum ist mein Mikrofon hier kaputt?
Das ist nicht deins. Das ist wahrscheinlich meins. Anyway, also wir waren auf Events. Willst du, ich lass dir gerne Vortritt. Hau drauf. Wo warst du denn
eigentlich? Aufs Mikrofon?
Sag mal, wo warst du eigentlich zuletzt so? Pass auf, wir spielen das richtig. Wir spielen das wie in so einer...
Du weißt
so einer,
genau, wo ich war.
In einer spanischen Sitcom.
Du weißt doch genau,
Donda Estala Basti, ein großes Bier bitte. Ein dickes Huhn bitte. Wo warst du?
Ich war...
Was war da los bei dir?
Ich war richtig weit weg.
Nicht jetzt eben auf Klo, das meinte ich nicht.
Ach so, okay. Ich war in Berlin unterwegs und bin einer Einladung gefolgt. Einer sensationellen Einladung. Wir hatten schon mehrmals das Thema WhatsApp-Kommunikation und damit in Verbindung.
Habe ich noch nie gehört.
Die Software Superchat.
Superchat. Haben die einen Jingle? Superchat. Nein. Super.
Weiß ich nicht. Und Superchat hat geladen zur sogenannten Superchat Connect.
Darf ich ihn bitte bringen, auch wenn er einfach
bitte
ist?
Bring ihn. Bitte bring ihn.
Die haben geladen, sind die jetzt Ionen?
Ja.
Gut, haben wenn wir du den verstehst, hattest du vielleicht auch Physik-Leistungskurs.
Alter.
Erzähl weiter. Superchat hat geladen.
Also pass auf. WhatsApp-Kommunikation für Unternehmen, neu gedacht, smart gespielt und so weiter und so fort. Ich will mich da gar nicht wiederholen. Null, gar nicht. Wenn ihr die Folgen davor gehört habt, wisst ihr Bescheid.
Ja, cool, erzähl ich mal, wo ich war.
Pass auf. die haben das ziemlich cool aufgezogen. Also vorab schon ziemlich cool aufgezogen. Also liebe Grüße an Mika, an Anna, an Lara, an
Lara.
Alle ihr dort von Superchat, wenn ihr das jetzt hören solltet. Wie begann das? Ja, erstmal kam...
Lilo Wanders?
Hä?
Ach, wie begann das? Wie hat das begonnen, meinst du?
Oh Gott.
Liegt das an 23 Uhr, dass wir grammatikalisch schon so abschweifen? Ist das? Hat das was damit zu tun?
Ich frage nur. Kann ich die Stirn jetzt vom Mikrofon nehmen?
Ich hoffe nicht. Das hat man gehört, oder? Du hast das gehört. Bleib doch mal beim Thema jetzt.
Gott, ist das schwierig. Wir haben das angekündigt, per WhatsApp natürlich. Wir haben ziemlich cool per WhatsApp das rausgeschickt. Hier, Achtung, Superchat Connect, save the date und so weiter und so fort. Na, wie man so Events ankündigt und macht, das haben die genauso gemacht. Nur per WhatsApp und mit Buttons unten drunter. Ja, so richtig, ja, ich nehme teil, nehme nicht teil.
Ja, nein, vielleicht.
So sinngemäß. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
Mhm.
So begann das. Und
wie lange vorher haben die angefangen, Werbung zu machen?
Weiß ich nicht mehr.
Ach, das wäre interessant gewesen. Ich finde diese Spannung finde ich immer interessant. Wie lange vor einem Event?
Lara, wie lange vorher habt ihr das gemacht?
Ohne Scheiß, das ist interessant. Wie lange vor einem Event fängt man an, sinnvollerweise Werbung zu machen? Das ist schon eine gute Frage.
Ich würde schätzen, Lara, korrigiere mich gerne, oder Anna, irgendwas zwischen 1 bis 2 Monaten.
Jetzt haben die so einen mystischen Status, Lara und Anna. Ich will die auch mal kennenlernen.
Das sind unsere Partnermanager. Wir sind Partner von Superchat?
Ja, ich bin ja kein Partner. Das will ich auch nicht kennenlernen.
Bist du nicht.
Bin ich zu alt dafür.
Und sind unsere Partnermanager, Managerinnen. Oh, da hat sie auch noch eine. Ah, das kann man. Das
Manager,
kann man
eine Manager
andere innen? Story mal machen. Nein. Genau.
Fensterspachtelinnen.
Ich würde mal sagen, 1 bis 2 Monate vorher haben die angefangen. Und das startete quasi mit einem Vorabend-Event. Ja, du guckst. Ziemlich cool. Ja, zieh mal das Mikrofon ran, stell die Frage jetzt.
Ich weiß gerade gar nicht, ob ich eine Frage habe. Es startet mit dem Vorabend-Event. Das war mir gar nicht bewusst. Doch, du hattest am Abend davor schon ein Bild. Wie, was ist denn? Vorabend-Event ist aber Besäufnis ohne Geschäft? Oder wie stelle ich mir das vor? Naja, also für mich ist ein Vorabendgeschäft. Vor dem Event wird sich kennengelernt und meistens hackt man sich dabei schon weg. Also jetzt alkoholmäßig.
Ja.
Auf was für Events ich so gehe, ne?
Ja, du wirst gleich erzählen.
Bowling Club, Ückeritz.
Tatsächlich, also mega geile Location war das erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele. Nein, hörst du jetzt auf.
Na, wenn du sagst, mega geile Location, was willst du jetzt dem Hörer die zeigen? Nein, du musst es erklären. Was heißt
denn mega geile? Ja, ich bin ja dabei, wenn du nicht immer dazwischen labern würdest. Habt ihr euch
im Stadion getroffen oder was?
Gib jetzt her das scheiß Mikrofon.
Ich hatte Fragen, ich hab die gestellt, tut mir leid.
Also tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ne, war vorab come together, wenn du es so willst, kennenlernen, lecker essen, was zu trinken, in einem wirklich coolen Ambiente, großer Raum und wie das so auf Events ist, wenn man sich nicht kennt, man poltert da irgendwie erstmal hin und ist da. Und jetzt ist, warte, stopp.
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage, die man sich jetzt vielleicht stellt. Vielleicht solltest du die erstmal erklären. War das ein Netzwerkevent, ein Werbeevent?
Nein,
ging's um
das war
warum
einfach,
macht man das? Oder ist das so ein Erhaltungsservice-Ding, das kommen wir feiern, dass wir
das
zusammen.
Das gehörte sind. Dazu.
Da ging es nicht darum, was zu verkaufen?
Nein, null.
Das ist wichtig, ich finde es wichtig.
Ach so, das war Teil von dem Folgetag. Da waren quasi geladene Gäste, also es war eine Auswahl von geladenen Gästen, eine bestimmte Anzahl an Menschen. Ich weiß die Anzahl nicht. Ich würde sagen 60 bis 80 Menschen vielleicht, okay, wenn ich schätze.
Okay.
Die ausgewählt, geladen, I don't know. Ne?
Okay.
Also Partner, Kunden von Superchat. So, und die wurden dort versammelt und so richtig kannte man sich ja nicht unbedingt, ne? Weil jeder macht so sein Business und arbeitet mit Superchat zusammen und dann findet man sich dort zusammen. Ja, wen kennt man in erster Linie? Mit denen du von Superchat zu tun hast, dein Partnermanagement zum Beispiel, ja, das kennst du. Aber erstmal polterst sein und denkst so, wird ein spannender Abend. Kenn jetzt hier keinen, aber cool sieht schon mal aus, was zu trinken gibt's auch. Let's go. so in etwa Mindset. Ey, Mario, ganz ehrlich, dann kommst du da an. Erstmal bist du, also ich kann so sagen, war geflasht von dem Ort, von dem Ambiente, von dem, was sie dort ausgewählt haben. Mega. Dann stellst du plötzlich fest, du kennst nicht nur deine Menschen von Superchat, sondern plötzlich triffst du Branchenkollegen, mit denen du zu tun hast. Du triffst Geschäftspartner, übrigens, mit denen du zusammenarbeitest, ohne dass du wusstest, dass die da sind.
Aber ich raff gerade, glaube ich, nicht, warum wurde dieses Main-Event überhaupt veranstaltet? Warum ist das?
Connecten. Ziel der Übung.
Wer connectet sich da?
Komme ich später dazu. Wir Kunden von Superchat, uns miteinander.
Warum? Also die Frage ist ja, wie hat man dir denn vorher dieses Event so schmackhaft gemacht, dass du gesagt hast, ja, ich bin am Start?
Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Für mich war klar, ich gehe dorthin.
Gratis Essen.
Zu viel zu tun.
Getränke.
Ich habe mich damit gar nicht groß beschäftigt. Ich wusste irgendwie.
Hat dir der übernachtet, sag mal,
ja? Nein. Also ja, andere. Es war in Berlin.
Achso, es war gar nicht. Hier. Ich bin weit weg.
Nein. Es war in Berlin.
Und das haben die alles gesponsert?
Ja.
Ich hätte übernachtet da.
Nee, die schon Sponsor. Weiß ich nicht, das Übernachten musste wahrscheinlich jeder selber zahlen. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, lieber Mario. Darum geht es auch gar nicht, ob okay. die was bezahlen oder
das
übernehmen.
Das weiß ich ja nicht, mich hätte das interessiert.
Es geht darum, dass Superchat hergegangen ist und gesagt hat, hey, wir machen ein geiles Event am Vorabend, wir führen mal unsere Kundenpartner zusammen und wollen, dass die alle miteinander zu tun haben. Genau, in erster Linie sagst du, hä, wieso, wir nutzen ja nur die Software und jeder nutzt sie gleich. Und ab da beginnt der Zauber. Ich habe dort so viele unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die ich übrigens an dem Folgetag wiedergesehen habe, wo wir die Gespräche noch mehr vertieft haben. Wo man feststellt, krass, was für geile Business Cases habt ihr? Wie nutzt ihr das überhaupt? Und hey, das ist ja richtig krank, wie ihr das macht. Andersrum haben die das gesehen, wie wir das nutzen. Also der Ansinn war quasi, das ist ein Tool, das ist die Plattform. Und jeder von uns nutzt die irgendwie anders. Aber jeder von uns hat so Qualitäten, auch was wir an dem Vorabend ganz, ganz oft gemerkt haben, wenn ich jetzt mal unsere Branchenkollegen mal rausnehme, ne, wo du sagst, hey, schön, dass du da bist und wir nutzen das ähnlich, aber andere Menschen kennengelernt hast, wo du gesagt hast so, ach, so nutzt du das? Hey, so habe ich gar nicht um die Ecke gedacht. Ach, das kannst du? Hey, lass uns mal miteinander connecten, weil deine Qualifikation könnte ich bei mir mit einbauen. Wiederum sagte der Gegenüber, hey, das machst du. Hey, endlich lerne ich mal jemanden kennen, der das macht. Das, was dort passiert ist, dieser Zauber, dass wir uns untereinander kennengelernt haben mit unseren Businesses, mit unseren Business Cases, mit unseren Qualifikationen, das war der Wunsch von Superchat, dass wir alle, obwohl wir Kunden sind von denen, so nah zusammenrücken und uns kennenlernen. Uns kennen, schätzen lernen und auch wissen, hey, in dieser Bubble hier finde ich alles, was ich brauche. Und es sind so viele wertvolle Menschen hier. Und ich das trifft's nicht richtig, aber für euch da draußen, fürs Zuhören, trifft's das auf jeden Fall so. So am Folgetag, das waren, weiß ich nicht, es waren so 120, 130, 140 Menschen, die auf der Superchat Connect waren. Und ich habe das so ein bisschen, Achtung, spaßig gesagt, pack 120 Nerds in einen Raum und schließ ihn ab. So sinngemäß musst du dir das vorstellen, aber es war eine mega geile Veranstaltung. Also da war alles so zwischen 20 und 45 Jahre. Jeder irgendwie Techie, jeder irgendwie so ein bisschen Nerd, jeder irgendwie so tief drinne in diesem Game der Automatisierungen, der WhatsApp-Kommunikation, der Skalierung, tief im Game von Marketing, und alle waren wir vereint.
Und eine große Familie.
Total. Und was am nächsten Tag auch noch passiert ist, war dann quasi so, das Event startete und die ersten Vorträge sollten dann auch starten. Und dann gab es aber den Aufruf, ja, alles, was Kunde ist, kann dem jetzt Folge leisten und die Vorträge hören und so weiter. Ich habe mich schon voll drauf gefreut. Und dann gab es aber zusätzlich noch die Aussage, und alles, was Partner ist, kommt bitte mit mir mit. So, hier grünes Schild hochgehalten, so nach dem Motto, wir gehen alle gesammelt in einen Raum. Cool. Alle Partner.
Dann ging das Licht aus, die Tür zu.
Tür ging zu, Licht ging an.
So andersrum. Ist auch gut.
Andersrum.
Ist vielleicht besser so.
Dann saßen wir dann im Raum. Nur Partner, also nur Partner von Superchat. Also Partner, ne? Kunde ist klar, Kunde ist, wer nutzt Superchat. Partner ist, wir nutzen Superchat, aber vertreiben das auch mit auch und empfehlen es auch oder implementieren es entsprechend auch bei unseren Kunden. Ne? Das ist so der Schritt drüber, also vom Nutzer hinweg bis hin zum Implementierer. Und dann saßen wir da in einem Raum von, keine Ahnung, 20, 30 Partnern, ich weiß es nicht mehr wie viel. Und die Lara sagte dann so sinngemäß, so, Ziel der Übung ist, dass wenn wir jetzt alle in diesem Raum sind, dass wir uns noch näher kennenlernen. Cool.
Ziehen Sie bitte jetzt Ihre Hosen aus.
Naja, pass auf.
Ich wusste, dass es sowas. Ich wusste von vornherein, das ist so ein Porno-Ding.
Was passiert?
Ich wusste das. Wir packen in die Captions, in die Shownotes von dieser Folge, packen wir da den YouTube-Link zum Video rein. Zu eurem Darkroom-Video. Okay. Oh, wusstest du gar nicht, das wurde mir zugespielt,
ja.
Okay. Anonym.
Ah ja, verstehe.
Ich wusste es.
Nee, pass auf, dann sitzt du da in so einem Raum drin, wo es heißt so, hey, ihr seid alle Partner und jetzt so, wir wollen die nächste Zeit dafür nutzen, dass ihr euch näher kennenlernt. Was ist geklärt? Oh, muss ich jetzt aufstehen? Muss ich jetzt jemand erzählen?
Oh, geil, Vorstellungsrunde.
Ja, genau.
Ich bin der Basti.
Genau.
Seit 4 Jahren Nichtschwimmer.
Zack, zack, sofort drinne. Lara meinte dann so, und was wir nicht tun werden, ist, dass jeder jetzt hier aufsteht und sich selber vorstellt. Zack, bam, zack. Schon hatte ich wieder Spaß. Und dann sagte sie, ich habe da hier mal so Karten vorbereitet mit so Fragen drauf, die da dann beantwortet. Es gibt 4-mal die gleiche Frage, das ist dann quasi auch eure Gruppe und jeder stellt den anderen vor.
Na toll.
Cool. Kann ich mir wieder selber vorstellen.
Schön verarscht.
Nehmt doch die andere Variante. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Meine Frage war, was hole ich mir nachts aus dem Kühlschrank?
Ein Frettchen.
Genau.
Ist doch klar. Gibt ja nur Frettchen oder Biber. Also die Frage ist ja ziemlich geschlossen eigentlich. Was soll da jetzt kommen?
Verbinde sie mit, stell dich vor. Also, eigentlich ziemlich cooler Move gewesen, weil das halt alles so aufgelockert hat. Ne? Also du hast dich dann so in deiner Gruppe getroffen und hast so diese Frage besprochen, hier erzähl du. Und dann bist du aber ins Gespräch gekommen. So, hey, was machst du eigentlich? Erzähl mal. Also dann bist du automatisch da irgendwie tiefer reingekommen. Jeder hat so erzählt so, und der nächste hat gefragt, so ja, ach cool, erzähl mal mehr davon. Und hey, was machst du eigentlich? Und plötzlich warst du in dieser Gruppe voll im Dialog drin. Durch so eine blöde Ursprungsfrage, die null Relevanz hatte. Null. Aber warst du plötzlich völlig drinne. Und währenddessen wir da in dieser Gruppe waren und ich mir so dachte so, Alter, krasse Typen, ja, krasse Menschen hier. Das merke ich mir im Leben doch nicht, die dann auch noch dann vorstellen soll. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Hätte ich auch so meine Probleme.
Und dann hieß es so, Gong, düdüng. Und jetzt fangen wir mal an. Jeder stellt den anderen aus der Gruppe vor. Mario, du glaubst nicht, wie richtig gut es geklappt hat. Also jeder konnte jemanden aus der Gruppe richtig gut vorstellen.
Durch diese Eselsbrücken, ja.
Total. Mhm. Und dann war das so dieses, ging es einmal durch den Raum und jeder hat den anderen irgendwie vorgestellt mit seinen Worten und so weiter. Und dann hast du richtig so gemerkt, so, oh krass, muss ich mir merken. Ist nicht so interessant für mich, wenn nicht mein Business Case, muss ich mir merken. Und dann kam aber auch Dialog auf und dann kamen aber auch so Use Cases auf und dann so, ey krass, das machst du? Also mal so ein Beispiel, ich komme auch gleich zum Ende.
Alles gut.
So einer, der war am Vorabend auch da mit einer Fotobox. Klingt jetzt total langweilig, aber
naja.
Wir denken dran im Kontext zu Superchat, / WhatsApp. Liebe Grüße. Wir müssen noch mal nächste Woche callen, wenn du das hörst. Ich verlinke dich auch hier. Der hat Fotoboxen gebaut. Wie man sie, also so Party-Fotoboxen auf Hochzeiten, auf Geburtstagen und so weiter. Na, stellt sich da vorne hin, macht ein Bild und so weiter. Der hat smart zu Ende gedacht. Richtig smart. Das Foto ist gemacht. Du kannst es dir ausdrucken lassen zum Mitnehmen. Alles cool. Aber du kannst auch einfach deine Nummer eintragen, dann kriegst du es direkt per WhatsApp.
Kriegt er die Nummer auch?
Natürlich. Darum geht's ja. Und jetzt bist du drin in dem Zauber. So, jetzt schickt er quasi dir das Bild an deine WhatsApp-Nummer. Da du das Bild ja haben willst, gibst du ja automatisch deine richtige WhatsApp-Nummer ein. Das heißt, er hat sofort einen qualifizierten Marketing-Kontakt, wo er weiß, WhatsApp-Nummer stimmt und der hatte Bock, das Ding zu nutzen. Und jetzt wird er die danach regelmäßig mit Marketing-WhatsApp-Nachrichten bespielen. Denk dran, beim nächsten Geburtstag oder wenn du jemanden kennst, hier ist ein Gutschein, nutze unsere Fotobox zu dem nächsten Event, Firmen-Event, Blakek Sülz.
So, wie lange macht er das schon?
Habe ich nicht gefragt.
Okay. Warum auch? Wäre interessant zu wissen, ob er schon Erfahrung hat,
wieso
die Erfolge da rauskommen. Aber ja, alles gut. Ich war nicht weit.
Das ist so ein Use Case. Die anderen, auch ziemlich cool. Ich habe eure Namen vergessen, aber wenn ich nachgucke, finde ich die wieder.
Denk an den, so, ans Frettchen im Kühlschrank.
Ans Frettchen im Kühlschrank, ja, das hatte keiner ein Frettchen im Kühlschrank.
Was?
Ja.
Was haben die denn sonst? Da haben die einen Biber im Kühlschrank? Es gibt doch nur die beiden Sachen.
Ja, die haben alle einen Biber drin gehabt. Machen quasi WhatsApp-Service-Dienst für Apotheken. Mhm. wo die Apotheken anfangs gesagt haben, mega, wirklich mega kann interessant. Ich
mir medizinisches Gras aus der Apotheke per WhatsApp bestellen?
Ja, ja, so in etwa. wo die Apotheken anfangs gesagt haben, ja, nee, sind wir null überzeugt von, unsere Zielgruppe nutzt kein WhatsApp und bla What? Und Keks. So, ja, genau. Jetzt wissen das wir, seit Corona haben selbst Oma und Opa WhatsApp, um mit der Familie zu kommunizieren. Das heißt, die Zielgruppe hat sehr wohl WhatsApp. Und übrigens nicht nur Oma und Opa gehen zur Apotheke, sagen, sondern also
Apotheke
auch
Apotheke ist ja nun wirklich mittlerweile ein sehr universeller Ort gewesen.
Das war der Vorwand der von vielen Apotheken. Nee, warum sollen wir es nutzen? Gar kein
woher,
Impact
an der Zielgruppe. Woher sollen sie es auch wissen? Ne?
Na? Alles gut. Und die machen das quasi so. Und ich kriege auch nur noch die Hälfte, vielleicht auch nur ein Drittel davon zusammen. Aber völlig egal, für News Case reicht das. Die nutzen Superchat dafür, dass wenn ich jetzt zur Apotheke gehe und sage, hey, hier, ich will mein Rezept einlösen für XY Schmerztabletten. Und die Apotheke sagt, haben wir gerade nicht da, bestellen wir dir, ist dann irgendwann um 14 Uhr da. Willst du es abholen oder geliefert haben? Geliefert, zum Beispiel. Okay, kein Problem. Ich gehe wieder los. Dann kriege ich schon die erste WhatsApp-Nachricht, so nach dem Motto, hey, wir haben deine Bestellung erhalten, wir informieren dich, sobald dein Medikament in der Nähe ist oder was auch immer. Und dann matchen die quasi Lieferung des Medikamentes versus Apothekenfahrer und Postleitzahl und Entfernung und Google Maps und was weiß ich was alles. Per WhatsApp dann auch alles raus, wo es heißt so, hey, der Medikament ist jetzt da und bereit zur Auslieferung, sei bereit, zu Hause, sei da, irgendwie was auch immer. Der Fahrer ist jetzt losgefahren, er wird innerhalb der nächsten 10 Minuten bei dir sein. Hey, nur noch eine Minute und der Medikament ist bei dir. Kannst schon mal zur Tür gehen.
Ja, geil. Das ist krass.
Sind jetzt, vielleicht habe ich eine Nachricht zu viel genannt, vielleicht eine Nachricht zu wenig, anyway, aber für den Use Case erstmal, ne? Mhm. Mega cool. Weihnachtskalender, Adventskalender über WhatsApp spielen. Jeden Tag kommt eine WhatsApp mit, öffne jetzt dein Türchen, klick auf den Button, 10% Gutschein.
Ja, also es gibt bestimmt für alles Anwendungen, aber um mal da einzuschränken, wäre für mich, es gibt so ein paar Sachen, so wie Bücher und Weihnachtskalender, die habe ich gern angefasst. Dieses Türchen aufmachen ist für mich eine haptische Befriedigung, die kennt mir kein digitales Dings. Ne?
Alles so. Gut.
Und ich bin schon nicht der krasse Weihnachtskalender-Fan.
Genug digitale Weihnachtskalender. Aber
es gibt bestimmt andere Sachen.
Aber wo will ich hin? Es gibt unfassbar viele kreative Menschen da draußen, die WhatsApp neu denken. Also die dieses Medium neu denken, anders nutzen. Andere haben den Terminkalender. Mega, mega Tool übrigens. DSGVO-konform übrigens. Also jeder, der Kalendi nutzt und nicht DSGVO-konform ist, guckt sich mal Mitergo an. Einfach Google Mitergo, liebe Grüße auch an euch raus. DSGVO-konform und arbeitet nativ mit Superchat, also WhatsApp, zusammen. Das heißt, du buchst einen Termin online irgendwo. Du buchst einen Termin online. Dahinter ist Mitergo geschaltet. Du kriegst eine Bestätigung direkt per WhatsApp. Du sagst den Termin ab oder verschiebst ihn oder was auch immer. Machst es über WhatsApp. Termin wird verschoben, kriegst die Bestätigung drauf und so weiter und so fort. Kennen nicht viele Tools. Calendly zum Beispiel macht es nur über Mail.
Also mit Mitergo kannst du quasi auch, machen wir jetzt Werbung für Mitergo, ist auch nicht clever.
Das sind coole Jungs.
Aber damit kannst du was auch so Calls festlegen und keine Ahnung, Erstgespräche und
ja,
sowas.
Ja, schick dann auch eine Stunde vorher eine WhatsApp automatisch raus. Hey, denk dran, dein Call startet in einer Stunde, sei vorbereitet.
Okay. Mir auch mal angucken.
Also, das sind mal so die schnellen Eindrücke. Ich habe ganz viele vergessen.
Auch das ist immer so bei großen Events, ne? Also bleibt ja eh nicht alles hin.
Aber weißt du, was auch geil war? Ich habe ja vorhin gesagt, so hier packen 120 Nerds in so eine Halle und fertig ist. Übrigens, das war ja in den Räumlichkeiten, also diese Messe, Superchat Connect, die Veranstaltung, Messe, Entschuldigung.
Das Event. Das Event.
Hat ja in den Räumlichkeiten von Superchat stattgefunden. So, in dieser Mitte von diesem, also stell dir so ein Startup vor, wie du so ein Startup-Unternehmen dir vorstellst, genauso ist es da. Und in der Mitte war quasi diese Eventfläche und außen drumherum und im Obergeschoss, also eine Ebene drüber, alles offen, waren dann so wie so Meetingräume, wo du dann noch separat rein konntest. Mhm. Und das Team von Superchat, Sales und Onboarding und was auch immer, die haben, die am Event nicht beteiligt waren, drumherum, einfach weiter gearbeitet. Da war die Hölle los, das war scheiße laut, da war Trubel ohne Ende. Die haben wirklich am Rechner gestanden, Headset auf und haben weitergearbeitet. Haben auch Deals abgeschlossen, sind los zum Gong, haben gegongt. Währenddessen die Veranstaltung dort lief, sind wieder zurück und haben weiter im Call gemacht. Mega lustig. Mittag. Übrigens haben sie Mittag bestellt bei einem Partner von ihnen oder Kunden von ihnen. Ich glaube Kunde. Ein Restaurant. Gab es halt 1 Milliarde Wraps.
Also, ja, Wraps geht immer.
Ziemlich cool.
Geil.
Abendbrot. Ja, das war so mittags, abends. Irgendwann, es ging bis 22 Uhr oder so, ging die Veranstaltung. Also den ganzen Tag, so von 9 bis 22 Uhr, mega gut organisiert auch. Abends wurde einfach dann Pizza bestellt. Also dann kam halt 12 Pizzen an.
Jo.
Also dann kam okay. Da. Und weißt du was? Das war das Geilste, was du machen konntest. Du hast uns alle dort gehabt. Wir waren alle irgendwie cool. Einer am Hoodie, der nächste im T-Shirt, der andere, was weiß ich. Und jeder hat dann seine Pizza to go auf die Hand genommen. Und ist dann da durchgeschlappt.
Das ist geil. Beim letzten Netzwerktreffen, wo ich war, war das Knaller. Auch Pizza. Das einfach geht immer.
Knaller.
Geht immer. Ja, du musst ja auch Sachen finden, die womit du alle kriegst. Ne? Und Essen spielt eine Riesenrolle. Ohne Mampf kein Kampf, hat man bei der Feuerwehr
ja,
gesagt.
Ja, ja.
Das stimmt schon.
Also das habt ihr toll gemacht, wenn ihr das jetzt hört. Schönen Dank, dass ich ein Teil davon sein durfte.
War das die erste große Netzwerkveranstaltung in dieser Voluminosität für dich?
Für mich zu diesem Thema ja. Zu anderen Themen natürlich nicht, da gab es schon viele andere. Für Superchat selber auch nicht. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte Veranstaltung.
Wie lange gibt es denn Superchat schon? Das kann auch noch nicht ewig sein eigentlich, oder?
Du stellst die falschen Fragen, weil das hat der Mika genau vorgestellt in der Superchat-Story.
Ich stelle gar keine falschen Fragen.
Ich habe mir das nicht gemerkt.
Ich stelle die Fragen, 21? Die mir im Kopf, die sind nicht falsch. Ich stelle nur die Fragen, die mir so im Kopf kommen.
2021? 2020,
ja, also machen, nicht lange. Das ist so ein Corona-Produkt, ne?
Zwei große Founding-Runden gemacht, sehr erfolgreich auch. Sind, korrigiert mich gerne, ihr seid, glaube ich, 3-mal umgezogen in 4 Jahren.
Also bei Mietnomaden, weißt du, ist immer so, wenn die ein paar Tage Miete nicht bezahlen, fliegst du nicht.
Oder weil einfach neues Personal übereinander gestapelt wurde.
Das war ja nur ein Spaß.
Ja, ja. Also mega,
aber,
mega, also mega Eindrücke, bin geflasht nach Hause, hab eigene Kunden getroffen, hab Partner getroffen, viele Ideen sind daraus entstanden, viel vor Ort, komm, lass mal testen, lass mal schnell programmieren, ist auf der Messe entstanden, Notebook rausgeholt, aufgeklappt, neuen KI-Agenten haben sie gelauncht, der ist gut, der ist übrigens wirklich gut, wir testen gerade auf Herz und Nieren und ich krieg den noch nicht in die Knie gezwungen. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich dachte, ich kriege den in die Knie gezwungen. Der macht seinen Job ganz gut. Also, Mega-Event. Jetzt genug geschwärmt und genug Werbung gemacht. Das sollte gar keine Werbung sein, aber fühlt sich wie welche an. Geil.
Ja, aber ist ja gut, wenn du so eine Eindrücke mitnimmst.
Nein, du musst es anders
sehen. Events sind ja auch alles Werbung.
Wir sind ja seit Jahren Partner und überzeugter Superchat-Nutzer, weil wir wissen, dass es funktioniert, wie es funktioniert und wie es euch, also unseren Kunden, hilft, zu skalieren und Geschäft zu schreiben. Und am Ende, wenn man es runterbricht, hat das Event einmal mehr darauf eingezahlt, dass wir auf den richtigen Partner setzen. Ist so. Es gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich glaube.
DSGVO-konform ist ganz großes Thema, wo ich wirklich dann ein gutes Bauchgefühl habe und sage, ja, jetzt erst recht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein
Sitzen in Berlin,
ein wenig bekanntes Thema, ne?
Amerika.
Ja. Ich glaube, das ist auch ganz geil bei so einer Veranstaltung. Da kannst du halt Fragen stellen, die dir vielleicht irgendwann mal gestellt werden.
Ja, konnten mir viele Fragen stellen.
Und kannst du dann halt zum Beispiel, wie lange gibt es die schon?
Ja, brauchtest du nicht stellen, wurde dir erzählt. Muss man sich nur merken. Nee, aber ja, du hattest Wandertag.
Das ist ja, aber das ist ja das
Du Ding. Hattest Wandertag. Ja, komm,
jetzt
legen
wir mal schön vom Thema ab, ne? Weil ich wollte mir gerade noch ein bisschen Müsli reinklemmen. Wie leiten wir denn am besten über?
Gar nicht.
Es ist doch, naja. Ich habe ja gesagt, das sind eigentlich, auch wenn es völlig unterschiedliche Events waren, auf denen wir waren, ist es ja am Ende trotzdem alles, denn auch bei meinem Event ging es um Werbung. Und am Ende ist es ja, egal ob es Kundenbindung ist oder ob es neue Werbung ist oder ob es Leute beeindrucken ist oder was auch immer, es ist am Ende Werbung. Darüber sprechen wir uns über in der nächsten Folge. Schon mal einen kleinen Teaser. Es ist so geil, wenn man Folgen in der Rückwärtsreihenfolge aufnimmt. Da können wir die jetzt nämlich schon sagen. Hier kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um die grundlegenden Veränderungen der letzten Jahre, die es im Thema Werbung eben nun mal so hat. Und da geht es um jeden, der Werbung macht.
Genau. Also von der Personal Brand bis zum Konzern. Haben wir mal vor einer Stunde aufgenommen.
Ja. Ja. Das ist wichtig. Cool. Das ist wichtig. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Es wird auch wieder Werbung eigentlich, ne? Warte mal, wann kommt denn die Folge jetzt raus? Oh, doch, wenn du das jetzt hörst, warte, ich muss kurz in den Kalender gucken. Wenn du das jetzt hörst, nächste Woche kommt die Folge. Oh, dann kommt morgen, dann sollte heute wahrscheinlich wenn du die Folge am Erscheinungstag hörst, dann sollte heute der 12.11. sein, ein Mittwoch. Da kommt nämlich immer mittwochs, kommt diese Folge hier raus. Immer mittwochs kommen neue Folgen raus, kann man auch mal sagen. Und wenn du jetzt am 12. drin bist, am 13., also morgen, kommt ein Kinofilm in die Kinos, wo soll er auch sonst hin? Der heißt Make Me Feel. Und ich war da quasi zur Premiere Ende Oktober, war ich zur Premiere im Zoopalast. Übrigens, ich bin übelster Ur-Berliner Ossi und war noch nie im Zoopalast.
Der kommt richtig in die Kinos. Also der kommt,
genau, deutschlandweit kommt er in die Kinos.
Cool.
Ja, cool. Hier, das ist ein großes Ding.
Da warst du.
Da war ich, pass auf, jetzt kommt ja die Connection. Ich habe den nicht gemacht.
Ach so. Du warst Darsteller.
Das, nicht mal das. Ich war gar nichts. Ich war Gast.
Du warst gar nichts. Also
ich war
wie
gar
immer.
Nichts. Ich war wirklich gar
wie
nichts.
Wie immer.
Ich war Gast bei der Premiere.
Okay. Aber ist ja auch cool.
Es war mega. Wie gesagt, erst mal Zoopalast und dann gleich
nach so mit roter Teppich und
roter
Limousine
Teppich mit
Verfahren
Blitzlichtgewitter und,
so?
Und mit. Nee, Limo macht da keinen Sinn, weil das am Zoopalast ja irgendwie. Das würde gar keiner mitkriegen.
Okay, aber roter Teppich
aber
abgesperrt.
Aber roter Teppich und abgesperrt, alles
Leute mit Mikrofon
wirklich,
an so einer Seil-Dingsbums
ja, Interviews
gelande
und,
da.
Und an der Seil gelande, ja, genau.
Genau.
Mikro an der Seil gelande.
Wie heißt denn das?
Was? Wenn nee, die so das über den Kopf halten?
Nee, diese
Mikros an der Seilgerlande?
Hä? Nee, die Mikros sind ja wohl
Reportage
an einem Ständer. Nee, hier diese Ständer, wo abgesperrt ist mit so, nicht die Ständer, die anderen Ständer, wo dann so das rote Seil so durchgeht bis zum nächsten und dann so, weißt du so?
Ach du Scheiße, so eine Kordel.
Ja,
so eine,
Kordel!
So eine, ja, die, sowas hatten sie, glaube ich, einfach, auf der einen Seite waren Zäune, dahinter waren die, also Zäune, so Hüfthöhe Zäune, dahinter
ich
waren die
ein bisschen
Reporter.
Mehr Zauber.
Dahinter waren die Reporter und dann war ausgeleuchtet.
Hast du ein Interview gegeben?
Nee, wie gesagt, ich bin ja nur. Doch, ich habe. Doch, ich habe ein Interview. Das kommt morgen raus. Ich habe nämlich interviewt den Menschen, wegen dem ich überhaupt da war.
Den hast du interviewt?
Ja, naja, tatsächlich haben wir beide ein Interview gegeben zusammen und ich habe ihn so ein bisschen promotet, weil ich.
Wen? RTL?
Fangen wir doch mal
RTL
vorne
2?
An.
RTL 2 ist kein Fernsehen. Nein,
fangen wir doch mal vorne an. Also vieles Fernsehen ist kein. Ich habe auch nicht fürs Fernsehen ein Interview gegeben. Fangen wir vorne an. Ich war da wegen meinem Freund Selçuk Torun.
Liebe
jetzt
Grüße.
Ich kann gar nicht so viel grüßen. Ganz, ganz lieber Mensch, der im letzten, ich glaube, es waren, glaube ich, 9 oder 10 Monate, der ist Komponist. Und der hat die 100 Minuten, also der Film geht 120 Minuten, und der hat 100 Minuten davon mit Ton versorgt, mit Musik, mit orchestraler Musik. Und das war insofern schwierig.
Ach,
da gab es ganz mehrere Hürden. Ganz geiler Typ. Also der Selçuk ist wirklich, macht 25 Jahre lang schon Musik. Ich war bei ihm im Studio, bei ihm zu Hause in München, war ich in der Nähe von München, war ich schon zweimal gewesen. Es ist unglaublich, also ich kann mir richtig vorstellen, wie der sich da einschließt und wie dann da krasse Sachen rauskommen. Da steht ein Flügel
kriegt
drin.
Den, kriegt der den
alles.
Film dann zugespielt und muss dann darauf Musik machen? Wie läuft sowas?
Ja, du kriegst halt den
muss der ein NDA unterschreiben?
Nennen wir mal, das braucht der nicht unterschreiben, das weiß der, glaube ich. man muss auch dazu sagen, das war ein Film, der wurde von ganz, ganz vielen Leuten mit ganz viel Herzblut und eigenem Geld realisiert, ohne ein riesen Studio dahinter. Mhm. Ja, also man könnte fast sagen, ein Indie-Film. Es gab ein kleines Studio, aber das meiste waren Produzenten. Viele Produzenten, die alle eigenes Geld da reingeballert haben. Selbst der Regisseur hat eigenes Geld reingeballert. Selbst während der Produktion noch gab es da Leute, die ihr Auto verkauft haben, habe ich jetzt gehört, damit die Produktion überhaupt weitergeht. Der ganze Film ging 2,5 Jahre, wurde das gemacht. Boah. Alles wirklich mit Herzblut. Auch die Darsteller, die haben heute noch kein Geld gesehen. Das kommt erst noch, weil der Film muss erst anlaufen und auch Erfolg einspielen. Also alles in diesem Fragezeichen.
Worum geht's da in dem Film?
In der Filmbranche aber normal. Es geht folgendes, der Film heißt Make Me Feel, habe ich schon gesagt, glaube ich.
Kann man den schon googeln?
Ja. Make Me Feel Movie, Make Me Feel Film, irgendwie so, findest du überall. Der läuft am 13.11. an, kann man auch mal sagen. In den Kinos deutschlandweit. Und es ist halt so, da ist der Hauptdarsteller, der fällt ins Koma, aus irgendwelchen Gründen. Und der ist Drehbuchautor. Und der durchlebt im Koma seine Drehbücher. Und seine Frau, Freundin, Frau? Ich glaube, seine Frau, seine Frau, die wird mit Hilfe von ein bisschen Technik und Science Fiction und so, geht die in diese Träume rein. die kann sich da reinversetzen so, und muss ihn jetzt in diesen Träumen irgendwie überzeugen, sich neu zu verlieben. Und das ist in 4 verschiedenen Epochen. Wild West und so. Also der durchlebt ja Drehbücher. Und die Drehbücher spielen alle woanders.
Ach so.
Ne? Also ja, okay. Von Wilder Westen, Piraten und und noch 2 andere, das kann man da sehen. Und der Seldschuk musste jetzt quasi, oder was heißt musste, ne? Seine Aufgabe war als Komponist, 4 verschiedene Welten zu vertonen, so wie es sich in den Welten auch anhört. Du kannst ja im Westen nicht dieselbe Musik spielen wie im Dritten Reich zum Beispiel. Es gab ein paar sehr, sehr aufwendige Szenen, es gab ein paar sehr, sehr, also wir reden ja immer noch von deutschem Film, da muss man ja vorsichtig sein, ne? Deutscher Film steht ja in der Kritik, deutscher Film wird ja ganz oft finanziell für nicht alleine gelassen, völlig zu Unrecht, kann sich lange nicht so gut und ausgiebig entwickeln wie zum Beispiel amerikanischer Film. Ganz, ganz schlimm eigentlich. Das heißt, es braucht genau so eine Projekte, wo die Leute sich eben mit Herzblut reinhängen, ohne dafür gleich 1000 Euro am Tag zu sehen. Das heißt, die machen eigentlich aus dem besten Grund Filme, und deswegen finde ich es so geil, die machen aus dem besten Grund eigentlich Filme, den es geben kann, aus Überzeugung und Leidenschaft. So, und das macht der Seldschuk auch. Ich finde, er hat ein Riesentalent, das muss man mal sagen. Und hat damit überhaupt, bei einem Film ist es ja nun mal so, ne, du kannst ja 1000 geile Bilder und Schauspieler und Szenerien und Licht und Kostüme haben und Locations. Ohne die richtige Musik entsteht da auch keine Emotion, keine Stimmung. Das hat der Seldschuk geschafft. Das habe ich sehr gefeiert.
Und steht sogar bei Wikipedia, ne? Die Musik schrieb Seldschuk Torun.
Genau. Ich hab ein Foto gemacht von seinem Namen auf der großen Leinwand. Ganz alleine steht Musik. Seldschuk Torun.
Jetzt kenne ich ihn zu wenig und unsere Hörer vielleicht auch, aber wenn er an so einem Film mitwirkt. Was ist die Vorgeschichte von Seldschuk? Also, wo hat er vorher mitgewirkt, dass er...
Das kann man ganz einfach sagen. Seldschuk ist seit 25 Jahren Komponist in diesem Business. Der hat, krass. Ich habe mit dem schon viel darüber geredet, aber ich glaube, ich habe noch nicht annähernd die ganze Geschichte gehört. Aber der hat ganz, ganz viel mit... Also es ist natürlich, genauso wie Film, wie die meisten Kreativbranchen, sind halt ein echt hartes Business, ein sehr undankbares Business.
Glaube ich.
Du fällst da aufs Maul, viel, viel öfter, als dass du Erfolg hast. Und damit ist eigentlich auch die Leute, die ehrlich beim Film sind, die Kreativen, mit denen du zusammenkommst, so Editor, Regieleute und eben auch Komponisten, die sind da, gehen auch relativ ehrlich mit um. Die sagen schon, in 25 Jahren fällst du erstmal 20 Jahre nur auf die Nase.
Boah.
Das ist immer ein Struggle mit Geld, mit dubiosen Verträgen, mit Leuten, die dich ausnutzen auf irgendeine Art und Weise. Und du läufst in diese Fallen natürlich sehr, sehr oft rein, weil du es ja nicht kennst und diese Erfahrung erst machen musst. Auch hier, wie wir in der nächsten Folge hören werden, ist Durchhalten im Prinzip das Wichtigste. Mhm. Ne, hier ist einfach, du musst Fleiß, du musst dranbleiben, musst ein bisschen ignorant sein, vor allen Dingen musst du resilient sein. Ein dünnes Fell hilft dir überhaupt nicht. Du kannst auch nicht gegen jeden vorgehen. Manchmal fällst du auf die Nase und musst damit einfach klarkommen und weitermachen. Das ist auch nicht die Qualität von jedem. Und Seldschuk hat das alles erlebt, ne? Also der hat das alles gemacht. Und dann kommen trotzdem eben Projekte, wo man zu ihm sagt, pass auf, wir sind hier mit einer riesen Truppe, also in diesem Kino sind 700 Plätze, die waren voll. Und jeder konnte so 10 Leute mitbringen. Kannst du ausrechnen, wie viele Menschen an diesem Film beteiligt waren?
70.
Und die waren ja viele, ich weiß nicht, wie viele es wirklich waren, aber es wird so ungefähr so sein. Und die waren ja in der ganzen Welt unterwegs. Das waren ja, sind ja Drehorte von
Habe ich gesehen, das sind
schneebedeckt
54,
bis Wilder Westen und so.
54 Drehtage und ja,
die warte, ich kann überall das gewesen, waren in Spanien und so. Also die waren wirklich viele unterwegs. Und das
Deutschland,
alles,
Italien, Spanien, Österreich.
Ja, ja. Und wirklich, wirklich... Alles Sachen, die halt dieses Team aus Leidenschaft erstmal gebaut haben, ohne zu wissen, ob sich das am Ende auszahlt. Auch die Leute, die da rein investiert haben, das sind teilweise Privatleute, die wissen ja auch nicht, ob sie ihr Geld wiederkriegen. Ne? Mhm. Ein Film muss ja überhaupt erstmal ins Plus kommen, damit du Menschen auszahlen kannst. So, und dafür musst du aber erstmal ganz viel ins Minus gehen, um den in Kinos zu bringen, um diese Veranstaltung im Zirkus zu finanzieren, die echt schweineteuer ist. Du brauchst aber diese Presseevents, um Aufmerksamkeit für den Film auch in der Presse zu kriegen.
Wie, warte mal, stopp. Du musst bezahlen dafür, dass der da am Zoopalast läuft.
Ja, natürlich.
Ach Quatsch, ich dachte, der wird irgendwie ausgewählt. Und dann
nicht
ist
ein bisschen, nicht ein bisschen. Da musst du richtig, der Zoopalast ist ja, der Zoo. Ja, die kann ich aber nicht, darf ich nicht.
Ah, darfst
nicht,
du, nee. Okay.
Aber
kannst du in eine Richtung, also
weit, weit sechsstellig. Also du musst dir überlegen, der Zoopalast ist ja, glaube ich, in Sachen Premiere eine der Locations in Berlin. Der ist am Kudamm, der ist, ist ja ein sehr historisches Kino. Da finden auch so Premieren statt von der Amis und so. Also wenn du da hin willst, kostet dann Schweinegeld. Die haben schon Standing und du lassen sie sich bezahlen.
Ne? Nur, dass dein Film dann da ist.
Nur, dass dein Film da läuft. Dass
du 10 Leute mitbringen
darfst. Das natürlich auch gut aussieht. Ne? Also das muss ja auch, du kannst ja eine Premiere kannst ja machen, kannst ja auch ohne roten Teppich machen. So, aber die lassen sich natürlich jede Zelt,
gut,
jeden roten
Teppich, ja dann, ne?
Jeden Reporter, der da kommt, das lassen die sich alle bezahlen.
Ja, ist klar.
Und dann kommt natürlich viel Geld zusammen, dann willst du natürlich eine Party feiern, das sollte man seinem Team auch gönnen, finde ich gut. Aber Es ist natürlich sehr dubios, dass du Riesengeldsummen aufbringen musst, um erstmal Werbung für den Film zu machen, bevor du dann deine eigenen Leute bezahlen kannst. Das Krasse ist aber, dass die das ja größtenteils alle wissen.
Ja, gut, ich würde mal
trotzdem
sagen,
machen.
Das ist der Branche geschuldet, glaube ich, weil Absolut. Die Branche weiß, dass es so ist, wie es ist. Normalerweise musst du ja trotzdem immer Werbung machen, egal für welches Produkt. Aber was mich total interessiert und wahrscheinlich alle anderen auch, ich glaube, wir haben das Große und Ganze haben wir verstanden, aber lass uns mal nochmal zurückgehen zu der Abend startet. Du machst den ersten Fuß auf diesen roten Teppich. Wie geht's dann weiter? Erzähl mal, dann schiebst du
von hinten einer, weil ich nicht der Darsteller bin. Nein, ist Quatsch.
Zum Sektempfang oder dann ist eine Vorparty oder erzähl mal.
Nee, du kommst da an, da ist viel mehr Scheinwerferlicht, als man denkt. Also sobald du quasi dieses Zelt, da ist ja überdacht, ne, den roten Teppich betrittst, ist es hell.
Okay.
Ich glaube, ich kenn's, ne, aber trotzdem ist es irgendwie cool. Da sind eben 700 Leute, die tümmeln sich da, holen sich draußen an dem Zelt ihre Karten ab, waren alle vorher schon akkreditiert dafür. Und dann stiefelst du über den roten Teppich, wo dann quasi rechts von dir ist die Werbung. Also da sind wirklich Riesenposter dran.
Sind das so diese Wände, wo du dich da vorstellst, um ein Foto zu machen?
Genau, oder? Und ja, hinter dir ist quasi die Werbung von dem Film. Auf der anderen Seite ist so ein hüfthoher Zaun, hinter dem Reporter stehen.
Ja, okay. Nur wie breit Foto, ist dieser Video. Rote Teppich? So ein Meter?
Nee, es waren schon so 2-3 Meter. Ist ja schon breit.
Ach, so breit,
ja. Wenn die Leute da, also du stellst ja nicht einen dahin, sondern stehen ja mehrere Leute nebeneinander und die Fotografen und so, die müssen ja einen gewissen Abstand haben, damit sie mit einer guten Brennweite dann einen Ganzkörperbilder und planen so jetzt. Und da machen sich die Leute ja auch richtig fein. Also, ich war vorher nochmal shoppen, hab nochmal geguckt, so ein bisschen Schuhe und Mantel und bla.
Wirklich, ja?
Ja, naja, das ist ja eine Gelegenheit, die hat man nicht so oft. Das ist meine erste wirklich krasse Filmpremiere und ich bin halt nur zu Gast, da dachte ich mir, das kann man mal nutzen. Und dann dachte ich, ja, Koch mit Weste und so und mit Mantel und so, kommst du schon gut an. Und dann komme ich da hin und dann rennen da die Mädels alle in Abendkleidern rum, als wenn wir zur Oscarverleihung gehen. Also wirklich draufhauen. Das fand ich ganz witzig. Du hast keinen der Menschen dort angesehen, aus welchen Verhältnissen die kommen. Die sahen alle aus wie Hollywood-Stars.
Krass.
Was ja schon de facto nicht sein kann, weil ich weiß ganz genau, in der Filmbranche, doch, ich kam mir ganz gut vor, aber ich weiß schon, in der Filmbranche gibt es eigentlich kaum jemanden, der in Geld schwimmt. Na, also vielleicht die es finanzieren, ja, wobei du selbst bei denen ja nicht weißt, wo kommt das Geld her. Also die handeln eben auch mal einen Auftrag so. Ein Produzent hat ja jetzt auch nicht unbedingt immer ein Riesenkonto, sondern hat vielleicht eine Firma oder Leipzig oder sonst was, gibt's ja alles. Aber die Darsteller zum Beispiel, die müssen nicht gleich am Anfang übelst bekannt sein. Und selbst ein bekannter Darsteller in Deutschland heißt nicht, dass der Millionen verdient. Dafür bist du im falschen Land. Okay. Naja, wie gesagt, der deutsche Film gibt das nicht her. Der deutsche Film ist halt, wenn du nicht Nebeneinkünfte hast oder keine Ahnung, machst Theater oder hast ein Business oder sonst was, du kannst nicht als Filmdarsteller in Deutschland leben. Da musst du schon dann irgendwo unter den ganz Großen sein und vielleicht irgendwann mal darüber schwappen. Also so, es gibt ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der Filmbranche bei der Amis, selbst die ist ja nicht mehr so blümerant, die läuft ja auch nicht unter, jeder kriegt hier Millionen, sondern es gibt ja immer noch die Tom Cruises und die Tom Hanks und sowas, na klar, die kannst du nicht für wenig buchen, aber der Rest, da wird ja auch gespart. Ne, seit das Netflix-Modell quasi ja den Markt beherrscht, geht es mehr um Effizienz.
Ist es so, ja?
Als ein Aber. Richtig krass. Okay. Richtig krass. Das ist, für manche ist es gut, für die Branche insgesamt ist es genauso schlecht wie als, keine Ahnung, du bringst den Menschen bei, du kannst auch alles billig machen und einfacher und du kannst auch weniger Geld ausgeben und so dampft man sich dann irgendwann. Ich behaupte mal, da fehlt mir aber der Einblick, denen geht's vom Außenanschein her immer noch besser als dem deutschen Film, weil der wird wirklich kastriert. Na, hier werden Förderungen zurückgenommen oder ganz gestrichen oder sowas.
Warum? Weil wir die Geldgeber nicht haben oder kein Vertrauen in den deutschen Film?
Ich glaube ganz einfach.
Aber Manta hat ja gezeigt, dass wir durchaus Vollgas geben können, ne?
Das Ding ist.
Oder kein Ohrhase.
Das Ding ist. Ja, aber wie viel mehr Beispiele fallen dir ein? Im deutschen Raum. Also, wir haben einfach. Ja. Und in derselben Zeit kann ich dir 10, 20 Filme nennen bei der Amis. Das liegt ja jetzt nicht unbedingt daran, dass wir schlechte Filme machen oder das nicht drauf haben und keine Geschichten. Das können wir ja alles, ne? Aber ich glaube, es liegt daran. Das ist aber auch nur ein Glaube, ne?
Er ist wieder da.
Ich bin nicht drin. Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Ich glaube, es liegt daran, dass der Deutsche, 25 Jahre ja übrigens, dass der deutsche Unternehmer, und das sind ja nun mal Studiobosse, Investoren, Produzenten, das sind alles Unternehmer, aber die sind halt nicht so risikofreudig, wie es vielleicht so manch anderer ist.
Das trifft ja auch aufs Business allgemein zu. Ne? Wenn du guckst, so Founding-Runden bei Startups
ja, oder ähnliches,
Amerika ist ja voll dabei, Deutschland, nicht.
Und das ist so dieses
typische. Mach erstmal Umsatz, zeig, was du kannst, dann investieren wir.
Hier reden ja auch viele davon, als Unternehmer musst du risikofreudig sein. Aber das hat alles gewisse Grenzen. Mhm. Bei den Amis hat man manchmal das Gefühl, das ist auch nicht so, aber bei den Amis hat man manchmal das Gefühl, das hat eben weniger Grenzen oder keine.
Ist leichter, mehr Leichtigkeit.
Ja, genau. Und davon, ich glaube, man rechnet dort auch anders. Wir denken ja immer noch in Legislaturperioden und sowas. Bei den Amis ist es halt, glaube ich, eher so, dass man ganz anders zusammenrechnet. Die haben auch eine andere Basis, aber die können zum Beispiel rechnen, gab früher mal so eine Faustformel, ein großer Film finanziert 9 Fehlschläge. Deswegen reicht es eben nicht, wenn, es gab damals mal den Film Alita, Battle Angel, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, keine Ahnung, Christoph Waltz. Ich fand den großartig, war glaube ich eine Comic-Verfilmung, wenn ich mich irre. Großartiger Film, sehr, sehr groß angelegt, auch aufwendig ohne Ende. Und der hat, glaube ich, irgendeine Unmengen gekostet, der hat 500 Millionen gekostet oder sowas, keine Ahnung. Und hat 250 Millionen gekostet und hat 500 Millionen eingespielt, so.
Oh, und man ja sagt, war dann gut?
Würde man denken.
Ah, nicht gut.
So, war Fortsetzung geplant, abgesagt, weil es ein Flop war. Warum war es ein Flop? Warum war es ein Flop?
Der hat Gewinn gemacht.
Nach Studioansicht hat er aber nicht den Gewinn gemacht, den sie gebraucht hätten,
für die anderen
ganzen Fehlschläge zu finanzieren.
Alter, was?
Und dazu kommt auch noch, das haben die Amis eben auch durchblickt, es ist viel, viel einfacher, bekannte Filme als Fortsetzung zu verkaufen, als neue Filme runterzubringen. Deswegen werden so viele Fortsetzungen gemacht. Die müssen nicht mal gut sein, sondern die Namen und die Geschichte trägt. So, das reicht. Und wir Deutschen sind aber, und das ist ja eigentlich was Geiles, wir Deutsche sind aber dabei, wir wollen neue Talente auf die Leinwand bringen, wir wollen neue Geschichten erzählen, zumindest auf neue Art.
Was ja aber viel wertiger eigentlich auch ist, ne?
Ist es, viel toller ist es. Auch. Und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite eine deutsche Filmförderung und Studiobossen und so, die wollen das eben nicht so finanzieren, weil die daran, weiß ich nicht warum, ob die daran nicht glauben oder nicht. Und so.
Ja, weil das Risiko einfach höher
ist. Und so kommt der deutsche Film auch immer, das fällt mir übrigens auch auf, so kommt der deutsche Film halt oft mal um die Ecke mit so mit 80%. Wo du denkst, okay, die Dialoge sind cool, aber auch nicht komplett. Da sind manche bei, die klingen nach 80 Jahre. Oder
also so, da wurden 20% eingespart, weil wird eh nichts kommen, dann können wir auch nicht, schlechter performen.
Nee, ich glaube eher, dass man zu früh aufgehört hat zu optimieren. Zu früh gesagt hat, ja komm, die Version nehmen wir. Wenn man sich, ich kann immer nur die Amis als Beispiel nehmen, aber wenn man sich die Amis mal anguckt, generell in der Entertainment-Branche, ob das jetzt ein Park, ein Theater oder ein Film ist, dann fällt ja wohl eins auf. Bei denen ist nichts dem Zufall überlassen. Es gibt keine Details, an die nicht gedacht wurde. Es gibt durchaus mal ein schlechtes Drehbuch, gar keine Frage. Aber selbst da ist es Marketing-Teil, diesen Film rauszubringen, weil sie genau wissen, okay, der fällt in irgendeine Finanzierungslage rein und der bringt dann irgendwo Geld. Aber bei den Amis ist nichts zufällig. Ne, wer eine Late-Night-Show bei den Amis mal gesehen hat, der weiß genau, Witz, der da kommt, der ist vorher gut, geskriptet.
Aber ist ja in Deutschland auch inzwischen so angekommen.
Aber, und das meine ich, aber wir sind, wenn du mal zuguckst, wir sind so bei 80% von dem, was die machen. Wir sind immer so, dass du denkst, okay, da ist noch was, das haben die nicht geplant. Das sieht man manchmal. Oder in einem Film denkst du, da ist das Grading nicht zu Ende gegangen. Warum macht man da nicht weiter? Jetzt zum Beispiel Make Me Feel, großartiges Grading, großartiges Bild überhaupt. Ich habe tatsächlich gedacht, der wurde auf Film gedreht. Für die Insider, ist, man kann auf Film, also richtig auf Celluloid, auf Filmrollen aufzeichnen. Das hat einen ganz eigenen Charme, es hat einen ganz eigenen, ich finde, das sieht super aus und viele mögen das auch, auch wenn sie es unbewusst sind. Und man kann auch Video aufzeichnen, dann ist es halt alles ein bisschen, der Look ist halt anders. Man sagt eigentlich in der Regel, dass man das eine vom anderen unterscheiden kann, wenn man Ahnung hat. Ich habe da gesessen und habe wirklich gedacht, ich habe hinter den Editor, der war ja da, gefragt. Der sagte, nee, das ist einfach Grading und die Linsen und die Kamera und so, das wurde alles digital gefilmt auf Video und nicht auf Film, wäre auch viel zu teuer. Film ist richtig teuer, auf Film aufzunehmen. Aber da dachte ich mir, deswegen, das war schon mal eine Sache an dem Film, die ich sehr geil fand und die war in meinen Augen 100%.
Gut, aber das siehst du, ne? Das würde ich ja nicht sehen.
Nee, das ist das, was ich ja immer erkläre. Nur weil etwas prozentual nicht ins Gewicht fällt, ist es dennoch die Summe aller Teile, die dafür sorgt, dass du einen Film wahrnimmst. Und wenn ein Film hier mal einen schlechten Dialog hat, da mal eine schlechte schauspielerische Leistung, wo man gesagt hat, komm, wir nehmen das doch und wir haben jetzt keine Zeit für nochmal eine Wiederholung, noch einen Take machen oder so, dann ist da mal das Grading kacke. Da ist mal irgendwas im Bild, was sie nicht weggemacht haben, wo sie gedacht haben, ah, das hätten wir vielleicht. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wirst du den Film irgendwann doch als nicht 100% wahrnehmen. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, den Amis zumindest nicht immer passiert, uns aber häufiger.
Aber jetzt noch mal zurück zu dem Event. Darum geht es ja hauptsächlich. Ne? Jetzt bist du über den roten Teppich gelaufen, ihr habt das Interview gegeben. Wie ging es weiter? Erzähl mal. Also mich interessiert das schon irgendwie.
Pass auf, ich habe mir was Standardgemäßes geholt, was ich trinken kann.
Wasser.
nee.
Milch, warme Milch,
Pilsner mit Honig. Und ein Prosecco. Richtig cool. Ich hatte was zum Anstoßen und ein Bier.
Du bist mit zwei Getränken?
Nicht nur mit zwei Getränken. Ich hatte in einer Hand beide Getränke und ein Glas. Du kriegst ja dann richtig Weinglas. Also da ist ja wirklich nicht mehr Pappbecher oder so. Im Zoopalast wird ja richtig. Davon die wollten mir ein Bierglas geben. Weil ich gesagt, komm, lass mir mal eine Flasche und ein Sektglas. Reicht. Ja, Sekt aus dem Glas, aber ich wollte eine Flasche in der Hand haben. Warum? Weil nämlich alle, die da so High Class, Oscar-like und so. ich kann denen das gar nicht verübeln, aber man feiert sich da natürlich auch ein bisschen, ne? Ich glaube, da sind ja viele Leute auch ein bisschen aber hier.
Ist doch okay, die haben ja
absolut, haben wir ja auch gemacht. Selbst die, die nicht, also ich meine jetzt wirklich, da waren 700 Leute. 90% davon haben nicht am Film gearbeitet.
Ja gut,
die aber feiern trotzdem ist doch genau.
Okay, auch jetzt bist du da reingelaufen. Jetzt bist du, warst du draußen, bist du durchgelaufen durch die Tür oder wie?
Genau, wir sind durch die Tür ins Foyer. War wirklich ordentlich voll, aber mega gute Stimmung und so. Dann hast du auf einmal Gesichter sehen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ich weiß auch den Namen nicht. Aber früher gab es eine Serie in Sat.1, Kommissar Rex. Da wurde mir dreimal gesagt, guck mal, das ist der Kommissar Rex und so. Der war halt ein bisschen grauhaarig. Der hat mir irgendwie ein Bild gezeigt. Und dann
hast
war
du
das
erkannt?
Ich habe nicht erkannt, bis man mir ein Bild gezeigt hat, wie er in der Serie aussah. Ja. Und dann konntest du es zuordnen. Dann war der das. Die sind alle voll abgegangen. Dann waren irgendwelche, also da gab natürlich viele, die da irgendwie, die bekannt waren, die gesehen wurden. Und natürlich den Filmcast. Mhm. Dann haben wir Bilder gemacht mit meinem Freund Selçuk und seiner Familie, die waren da. Und wir haben vor dem
Filmplakat alles in dem Foyer.
Fotos gemacht, genau, da war ganz viel Platz. Und du hast halt gesehen, das fand ich ganz gut.
Wie viel Zeit war bis der Film?
2 Stunden.
Oh, 2 Stunden?
Ah, die wussten schon, warum.
Was da machst trifft, du da 2 Stunden?
Naja, die Zeit ging rum. Erstmal trifft man sich ja. Ne? Im Foyer trifft man ja, der Selçuk hat den ganzen Cast getroffen. Dann hat er mich ein bisschen vorgestellt, wir haben ein bisschen gequatscht. Dann waren von Selçuk noch andere Freunde da. Er hatte ja bestimmte Kartenanzahl. Die kannte ich von LinkedIn, aber nur von dort.
Ach, witzig.
Dann haben wir uns da wieder, aber auch mal mit den einen habe ich zum Beispiel das erste Mal jetzt getroffen. Wir sind seit 2 Jahren vernetzt auf LinkedIn. Ne? Den anderen, das ist ein Filmemacher aus Berlin. Den habe ich schon ein paar Mal getroffen. Ich bin voll gefreut, den da wieder zu treffen. Das kam wieder durch LinkedIn, das spielt da auch eine Rolle. Man war vernetzt. Und dann bin ich ja quasi mit dem Selçuk zusammen nochmal raus auf den roten Teppich mit dem Filmemacher und dann haben wir ein Interview aufgezeichnet, ich den Selçuk ein bisschen freiere. Das wird ein Content-Piece sein, mit der Energie von diesem roten Teppich. Ganz geil, wirst du sehen, was ich meine. Und das kommt am 13.11. raus, wenn der Film startet. Dann hau ich das nämlich nochmal raus. Ich mache auch übelst gerne Werbung dafür.
LinkedIn?
Wahrscheinlich überall. LinkedIn, Instagram, Facebook und so.
Das ist also so ein bisschen Unterstützung für Selçuk.
Absolut, na klar, na klar.
Ich helfe mit.
Sehr geil. Das ist halt ein Indie-Filmprojekt.
Ich helfe
mit. Das lebt genau davon.
Ich teile mit.
Ja, sehr cool.
Also, okay, und dann seid ihr wieder rein und dann war nochmal kurz, nochmal Pilsette auf
Film. Dann kam schon der erste Ufa-Gong, den gibt es auch nicht mehr überall.
Was ist das?
Ja, ja. Das war ganz früh am Osten.
Achtung, geht gleich los, oder?
Nee, das ist diese Ding, Ding, Ding. So ein Das sind halt so 3 Gongs und die werden 3-mal eingespielt. Ich glaube, es waren 20, 10 Minuten, also 20 Minuten vor der Vorstellung, 10 Minuten vor Beginn und dann um.
Dass du in etwa weißt.
Ne, du weißt beim dritten Mal abrein. Das war früher ganz normal. Ne? Heute gibt es das in vielen Kinos nicht mehr, aber da gibt es das noch. Ja, genau, dann kam der erste Gong, das heißt, wo ist denn 20 Minuten noch? Da hängt man noch so ein bisschen rum und quatscht ein bisschen, geht nochmal auf Klo und tauscht sich ein bisschen aus. Ich war schon sehr gut drauf zu der Zeit, weil einfach irgendwelche Leute im Foyer voll gelabert. Weil ich dachte, oh, was hast du da gemacht und so? Ach, ich habe ja nichts gemacht, dude, weg. Nächster. Nee, so war es nicht. Also war wirklich coole, gute Stimmung, weil irgendwie alle wegen den Sensi war.
Du hast schon mal Leads vorqualifiziert.
Ja, absolut. Nein, es war nicht so unpersönlich, wie du stehst normal im Kino und wartest auf die Karte und meidest den anderen, sondern man konnte da quatschen. Und dann sind wir rein. Und waren gut verteilt und so. Kannst ja nicht 700 Gäste, kannst ja nicht jeden zusammensitzen lassen. So. Also der Selçuk hat ein bisschen weiter oben gesessen, wir haben weiter vorne gesessen und hat uns noch Nachos geholt. Es ist ja immer ein Filmabend. Ja, und dann wurde kurz, kamen zwei Frauen hoch, die den Host gemacht haben, die das so ein bisschen durch den Abend führen wollten. Die haben kurz angekündigt, jetzt kommt der Film und sind dann wieder runtergedackelt. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Na gut.
Von mir aus hätten sie einfach Play drücken können. Ja, und dann haben wir schon den Film geguckt. Und gab es natürlich Momente, wo man geklatscht hat und so, wo man gelacht hat.
Zwischenfrage, kam vorher noch Werbung, wie im klassischen Kino? Nein, kam nicht.
Film ging los. Licht ging aus, Vorhang auf, Film ging los.
War wirklich, und wirklich zweite cool. Frage, war der Ton so unfassbar laut wie in den normalen Kinos oder war der erträglich?
Nee, war, also ich fand
ich mag, für ich mich... Mag, ich finde mal, der Ton ist zu laut in diesen
Sinister-Dingsbums. Also im IMAX zum Beispiel würde ich nicht leiser haben wollen. Ich will aus dem Sitz fliegen, wenn jemand nur, einen Schritt macht.
Ich bin zu alt für zu laut.
Es hängt ein bisschen davon ab. Das ist ja immer so eine Sache. Es hängt ein bisschen davon ab. Da müssen die Kinos auch mitmachen, wie voll ist der Saal. Das ist wie auf einer guten Party. Ne? Ah. Du kannst einen Toncheck machen, da fliegt dir fast der Kopf weg und dann weißt du, okay, jetzt ist gut. Weil wenn der gefüllt ist mit Leuten, schlucken die so viel Ton, dass es fast wieder zu leise wird. Im Kino. Also ich muss da sagen, vielleicht lag es an 700 Leuten, vielleicht am Zoopalast selbst. Da ist viel Teppich, viel weiche Wände verbaut. Hm. Da schallt nichts.
Sehr gut.
Und ich fand den Ton optimal von der Lautstärke.
Okay. So, dann ging der Film los. Wie lange ging der? Zwei Stunden?
2 Stunden, genau. Mhm. 2 Stunden.
Dann war der vorbei.
Und erstmal kam ja noch der Abspann. Und beim Abspann rastet ja alles aus da drin. Ne?
Ist es so?
Na, aber das ist ja sowieso das Geilste. In dem Film waren viele Szenen drin, auf die ja manche nur gewartet haben. Manche sind mit eingesprungen, manches war lustig, manches war traurig. Und du hast halt gemerkt, dass da 700 Leute mitfiebern. Alle zusammen. Krass. Das gibt's ja im normalen Kino heute kaum noch. Und da war Stimmung bis zum Gehtnichtmehr. Also wo der Film zu Ende war, ist der ganze Saal ausgerastet.
Ich habe eine schnelle Zwischenfrage und vielleicht wirst du es gleich belächeln. War das der einzige Film, der vorgestellt wurde oder noch viele andere auch?
Nein.
Nur es war der einzige, es ging nur um diesen Film.
Der ganze Abend.
Alter,
und das macht's ja, und das macht's ja so krass. Vielleicht sogar ein bisschen traurig, ich weiß nicht, wie die Darsteller oder die Macher das so sehen. Aber die haben wohl über 2,5 Jahre an diesem ganzen Ding gearbeitet, insgesamt. Und in der Zeit gibst du ja da alles. Also die haben ja, das sind ja dann Drehtage und Wochen, wo du ja nicht mehr klarkommst. Ne? Auch dann hinterher im Editing, da Nächte und noch und nöcher, bis keiner mehr Bock hat, alle kotzen. Irgendwann geht man sich ein bisschen an, die Stimmung geht immer runter. Also da hängt wirklich viel drinne. Schweiß und Tränen. Und dann ist das alles in 2 Stunden vorbei. Und das finde ich, wirklich aber das Beeindruckende an der ganzen Sache, dass man sich da nicht davor scheut, wegen einer großen Vision im Kopf, 2,5 Jahre darauf zu verwenden, ein 2-Stunden-Ergebnis zu bauen. Also wie viel, ich glaube, es gibt gar kein, ich weiß nicht, wie viel mehr man noch machen kann, um noch weniger rauszukriegen.
Das so,
das macht es so bedeutend.
Das ist so wie manchmal mit dem Kochen, ne? Du kochst 1,5 Stunden, dann isst du 15 Minuten, dann ist der Zauber vorbei.
Überleg mal, und da ist ja die.
Und beim Film, die 2,5 Jahre.
Das meine ich.
Versus 2 Stunden inklusive Abspann.
Das müsste man fast mal ausrechnen. Boah. Wie da das Verhältnis
ist. Ich verstehe, ne? Also das ist total.
Völlig krank. Und dann geht es natürlich um Sachen wie Geld, um körperliche Anstrengungen, um schauspielerisch. Kriegt man das Ergebnis. Und das zeigt mal, wie kompliziert es ist. Ein Film ist ja immer ein riesenkomplexes Ding, eine Illusion, die ja komplett erschaffen ist. Da ist ja nichts echt dran. Mhm. Das macht's ja so geil. Und trotzdem verkaufst du natürlich die Story als echt. Und das machen die wirklich gut. Also wie gesagt, es ist ein deutscher Film mit wenig Budget. Und da sind Szenen drin, wo ich mir denke,
weißt du,
Alter
was
Schwede.
Budget rein?
Nee, weiß ich gar nicht. Okay. Nee, weiß ich überhaupt nicht. Aber die haben Szenen drin, die haben eine Gefechtsszene drin. Da frage ich mich, wie kriegt man das mit dem Budget überhaupt hin? Und sah wirklich gut aus. Also das war wirklich geil. Da sind ein paar Lacher drin, da sind viel große Emotionen drin. Da sind auch Schauspieler bei, die Hauptdarstellerin auch. Charlene Weiss heißt sie. Wo wirklich Dinger drin sind, wo ich mir denke, alter Schwede, krass. Also wirklich gut geschauspielert. So was du ja in Deutschland, wenn man mal ehrlich bist, einfach kaum erwartet, weil die Leute ja die Chance dafür vielleicht gar nicht kriegen. Und das ist wirklich geil. Da waren Dialogszenen drin, wo ich dachte, und dann sind's halt
die 20% wieder.
Dann sind's halt, ja, nee, waren im Gegenteil, da sehe ich eher so die guten Sachen. Da waren manche Dialoge drin, fand ich, die waren großartig gemacht. Okay. Wirklich großartig. Okay. Und halt Musik also speziell 2 Szenen gibt's, wo ich, also die Western-Szene, wenn du den Film irgendwann siehst, ja, achte auf die Western-Szene und, wenn der Soldat und, die Hauptdarsteller, wenn die sich näher kommen und so, das sind, finde ich, für mich die beiden gegensätzlichsten Szenen. Das eine ist mit ganz wenig Klavier und Streicher. Das ist eine ganz intime Begegnung zwischen dem Soldaten und, der Hauptdarstellerin. Und das passt einfach. Ich finde, es erzeugt genau die Stimmung, die es braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und im Western knallt es halt richtig. Da geht's auch musikalisch, gibt's voll auf die Fresse und es ist so großartig. Ich finde das Knaller.
Und wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch, wie ging es dann weiter? Also Film war zu Ende, alles geht raus, also alles hat gefeiert, alles geht raus.
Eine Dose Fax an der Tanke und ab nach Hause.
So abrupt?
Nein, es war so, es gab, das, wer das so ein bisschen kennt, Zoopalast, gegenüber ist ja das, jetzt komme ich nicht drauf, unser tollstes Hotel, was wir so haben, riesengroß, Adlon. Ganz bekannt, Nobelhotel, ist das Adlon? Nee, Adlon ist glaube ich am
Brandenburger Tor.
Genau, und der Zoopalast, da ist gegenüber das, meine Fresse, nicht Ritz, komme nicht drauf, egal. Und es fällt mir ja jedenfalls irgendein Nobelhotel, und da war noch die Afterparty. Da konnten aber von den 700 Leuten, ich schätze mal gefühlt, vielleicht 200 hin und so.
Ach so.
Da war dann am Ende kaum Platz und da hat man auch entschuldigt, da hat man sich bei uns entschuldigt, dass wir da nicht mit, wo ich mir dachte, Leute, und wenn dann nur der Filmcast rein kann, ist doch völlig okay. Mhm. Die sollen feiern, was die gerade 2,5 Jahre lang nicht feiern konnten.
Ist auch so. Mach mal.
Das heißt, für uns war die Party da dann wirklich zu Ende. Wir hatten draußen Zeit, Tschüss zu sagen, nochmal Fotos zu machen und so. Und haben das dann ganz langsam aufgelöst und sind dann voller Eindrücke nach Hause und haben das aber auch noch 2-3 Tage lang verarbeitet.
Aber mega spannend. Also das ist so, das habe ich noch nie erlebt.
Ich auch nicht.
Würde ich gerne, glaube ich, auch mal erleben. Mhm. Also es war schon genauso aufregend gewesen wie mein Superchat.
Ja, glaube ich, glaub ich gern. Ich hätte gerne mal eine eigene Premiere. Ich würde gerne mal selber sowas machen.
Ich komme dann. Also ich bin da. Also die Frage, und ich raste auch aus. Währenddessen, ja, davor, auch, danach.
Wo ich das Foto gemacht
habe. Und ich gebe auch Interviews mit, nur wegen mir gibt's diesen Film.
Wohinter, sowas, weißt du? Ja, kannst du machen, genau. Kannst du einfach sagen. Deine Idee war, dein Drehbuch, deine. Wo hinterher der. Da wurden ja die, der Cast und die Produzenten nochmal auf die Bühne geholt. Und dann wurden aber auch nochmal die Leute genannt, die halt
nachdem
maßgeblich.
Nachdem der Film gelaufen ist.
Genau, nachdem, da gab es so ein bisschen Bühnenprogramm. Ja, ne? Und dann wurden natürlich die Leute noch genannt, die maßgeblich an dem Film partizipiert haben. Und dann ist natürlich auch Selçuk sein Name irgendwann gefallen, war. Ich da völlig rumgebrüllt. Und dann hast du noch zwei, drei andere Stellen im Raum gehört, wo Selçuks Familie saß und noch ein paar Freunde. Und wir waren wirklich, wir sind komplett ausgerastet und uns hast du überall gehört. Und dann ist mir aufgefallen, oh, die anderen klatschen, aufgeregt, aber keiner schreit hier so rum. War mir egal. War mir völlig egal. Ich fand es wirklich großartig. Ich muss das auch nochmal sagen, ich bin übelst stolz auf den. Ich bin auch stolz, dass ich den Selçuk kenne. Woher kenne ich ihn? Über LinkedIn. Ich habe schon mit Selçuk gearbeitet. Der hat schon Musik für mich auch geschrieben. Für das Allianz-Video, was wir gedreht haben.
Ach, Quatsch.
Das war Selçuk.
Ach, Quatsch.
Wo ja die Geschichte von der
Janet.
Von der Janet im Prinzip, das war ja schon eine sehr coole Geschichte.
Das heißt, da haben wir alle zu dritt zusammengearbeitet. Selçuk, du und ich.
Im Grunde schon, ja.
War ja ein Gesamtprojekt.
Ja. Und da war ja die Musik.
Grüße, ich will dich auch mal kennenlernen.
Und da war die Musik ja maßgeblich, damit bestimmt, wenn er mal in Berlin, also er muss in Berlin sein. Oder wir fahren runter, genau. Es ist sogar nochmal, im Januar ist München geplant. Das ist nochmal ein Dreh. Vielleicht geht da was.
Bestell schon mal Pizza, wir kommen.
Ja. Ah, Selçuk kann selber, der kann auch gut kochen. Wir waren da schon.
Mach selber Pizza, wir kommen.
Also jedenfalls, das war nämlich auch so, ne? Er hat die Musik geschrieben und so wurde aus einer Geschichte eine emotionale Geschichte. Mm. So. Also es ist schon, Musik macht so viel aus. Ich bin so stolz, dass ich den kenne und was der kann. Und freue mich einfach toll, dass LinkedIn das möglich macht. Ne? Eine echte, lebensechte Vernetzung.
Aber coole Story zum Schluss mit LinkedIn. Schöne Überleitung zur nächsten Folge.
Oh,
also
ja.
Perfekte Überleitung zur nächsten Folge. Und ich würde sagen, in diesem Sinne auch.
Absolut. Hör die nächste Folge
an. Wir kommen gut ins Bettchen. Ist jetzt, warte, soll ich nochmal auf die Uhr gucken?
Halloween ist fast vorbei.
Halloween ist vorbei. Guck. Tschüss.
Ciao, ciao.